Also doch eine pessimistische Sicht, auch keine, du schreibst es an drei, vier Stellen im Buch, keine Aussage von dir, welchen Weg müssen wir jetzt gehen, um zu einer befreiten Gesellschaft zu kommen, weil das wissen wir im Moment nicht, wie das gehen soll. Da kam mir die Idee, dich zu fragen, ob du denn im Grand Hotel Abgrund sitzt. Das ist ja ein Zitat und jetzt mit sozusagen schauerndem Wohlbehagen in diesen Abgrund guckst, aber du sitzt halt in diesem komfortablen Hotel. Das ist ja eine Äußerung von Georg Lukács, die sich zunächst in seiner Zerstörung der Vernunft gegen Schopenhauer richtete und die er in so einem Vorwort quasi so nebenbei dann auch auf intellektuell in den 50er Jahren inklusive Adorno übertragen hat. Also siehst du dich da irgendwie mit erfasst? Also du hast es ja fast schon beantwortet, ja, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Anmerkungen zu machen, zu dieser Position, aus der du argumentierst und zu deiner Motivation.
Ja, also wenn ich das auch mal ganz kurz subjektivieren darf, im Grand Hotel sitze ich ganz bestimmt nicht.
Naja, aber doch in der Ferienwohnung, ne?
Ja, aber ich will jetzt nicht zu viel Wind machen aus meiner ökonomischen Lage oder der absolut lächerlichen Höhe meiner Rente. Das ist einfach eine Tatsache. Wenn mich niemand mehr hören will auf der Bühne mit meinen künstlerischen Projekten oder als Vortragender, dann werde ich in die normale staatliche Armutsverwaltung abtreten. Also das ist nicht, das ist aber ganz subjektiv und ist nicht
Ja.
Grand Hotel, was sich hier stattfindet. Und das ist auch nichts, was man besonders betonen muss, weil vor uns haben Menschen ganz andere Sachen riskiert als ein bisschen Karriereverzicht. Das wissen wir ja. Haben andere Prüfungen bestanden und da soll man nicht so viel Wind draus machen. Eigentlich ist das eine Frage. So.
Es ist natürlich auch ideell gemeint, nicht nur materiell.
Es ist natürlich eigentlich, ich finde die Polemik zwischen Lukács und Adorno lehrreich, um damit mal zu beginnen. Es gibt ja diesen Aufsatz von, ich glaube, der ist in den ästhetischen Theorien von Adorno über Lukács und die beiden, weil Lukács ja sowas wie Vorläufer oder Gründungsvater der kritischen Theorie ist und einen Weg gegangen ist, der eben auch möglich war, trotz aller Demütigung und vielleicht auch Lebensgefahr und Gefahr eingesperrt zu werden, an der Seite des real existierenden Sozialismus zu bleiben, in der Überzeugung, dass der relative menschheitsgeschichtliche Fortschritt dort seinen Platz hat. Ganz verkürzt gesagt ist das der Lebensweg von György Lukács. Der hat ihn zu den absolutesten Selbstkritiken des Überlebens getrieben und hat er ja als sehr alter Mann dann selbst drüber gespottet. Ich finde, dieser Weg ist ein legitimer Weg. Und ich kenne viele kluge Autoren, die schon die Mängel und wir können jetzt auch sagen Verbrechen des real existierenden Sozialismus nicht übersehen haben und trotzdem irgendwie an der Seite geblieben sind. Wenn ich einen Literaten nennen darf, für den ich das auch in Anschlag bringen würde, neben György Lukács, das wäre zum Beispiel Ilja Ehrenburg, der in Deutschland so verhasste.
Bertolt Brecht. Ja.
Ja, bin ich einverstanden. Nur Ilja Ehrenburg mit seiner großen Bilanz, Menschen, Jahre, Leben heißt sie, glaube ich,
Ja.
der wusste ja, was Antisemitismus in der Sowjetunion ist. Und diese Haltung gibt es. Und aus dieser Position heraus hat Lukács sozusagen immer wieder versucht, das dort Machbare auf bestem Niveau zu befördern und ist deswegen auch auf die Idee gekommen, dass doch sozusagen die literarische Vorgabe des sozialistischen Realismus den Spielraum ermöglicht zwischen guten und schlechten Romanen. Das hat er aufgeschrieben. Und Adorno schreibt in der Vorbemerkung, dass Lukács über jeden Zweifel an seiner Integrität erhaben ist, was ich sehr gut finde, und unterzieht dann der Hoffnung, dass es einen guten und schlechten Roman im sozialistischen Realismus gibt einer fundamentalen Kritik, von der ich viel gelernt habe. Ne? Und nun zu dem Wort von Lukács. Ich glaube, oft haben Intellektuelle und gerade Intellektuelle im Namen des, man muss die Finger schmutzig machen oder man darf nicht so über den Dingen stehen, anti-intellektuell argumentiert. Und ich glaube, dieses Wort vom Grand Hotel Abkommen ist ein gefährliches Wort des Anti-Intellektualismus. Ist ein Wort, das jemanden oder eine Gruppe von Forschern, von Gesellschaftskritikern treffen soll, die ja oft im alltäglichen Handgemenge eher etwas abseits gestanden sind. Manchmal nicht bei den Notstandsgesetzen, aber bei der Wiederbewaffnung eher abseits gestanden sind und trotzdem etwas unglaublich Verdienstvolles aufgebaut haben. Diese Forschungseinrichtung, da hauptsächlich an der Frankfurter Universität, aber nicht nur dort. Und ich glaube, das Wort Grand Hotel Abgrund soll etwas diffamieren, was doch eigentlich immer wieder von der Sehnsucht geprägt ist, dass andere Linke das, was man schreibt und denkt und macht und tut, an sich ranlassen sollen. An sich ranlassen. Also das, ich weiß, es wird immer so sein, dass es eher bewegungsorientierte Linke gibt, die Hummeln im Arsch haben, wenn Unrecht geschieht, die losmachen müssen, die Menschenleben retten müssen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv werden müssen, die nicht ertragen können, wenn an ihrem Ort jemand abgeschoben wird und so etwas. Und die haben manchmal die Eigenschaft, dass sie denken, ach, das ist alles so sophisticated, was der Ebermann da macht. Und dann sage ich, nee, das müsst ihr schon an euch ranlassen, das macht euch klüger, glaubt mir das. Wir publizieren, dein Sender und ich mit meinem kleinen Kram, wir publizieren doch in Wahrheit für Linke. Und deswegen gibt es immer nur eine Ambition, es gibt ein Angebot der Diskussion. Und natürlich bin ich ein bisschen gekränkt, wenn der Wolfgang Kien in seiner sehr freundlichen und mich sehr freunden Rezension meines Buches In der Sotz mir den Stempel des historischen Pessimismus aufdrückt. Mhm. Weißt du, wir machen einen großen Unterschied, glaube ich, sollten wir machen. Wir hassen Zuversicht und wir wertschätzen Hoffnung. Und der Begriff oder der Unterschied zwischen Zuversicht und Hoffnung, also der Begriff der Hoffnung liegt ja auch in dem Begriff der Flaschenpost begraben. Wir wissen manchmal keinen Adressaten, aber hoffen trotzdem, dass das, wofür wir uns so anstrengen, nicht wirklich geschieht, sondern mal einen Empfänger haben wird. Der Begriff der Zuversicht, das ist jetzt die Unterwerfung unter die bürgerliche Doktrin des Positive Thinking. Das ist die Doktrin des Ärmel aufkrempeln, wenn die Katastrophe da ist. Das ist die, wir wollen keine vergossene Milch verschütten. Wir müssen auch nicht über die 95.000 Toten reden, sondern wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ja. Sich dagegen zu stemmen und zu sagen, es kränkt mich nicht komplett, wenn ich jetzt noch einmal denke, sowas wie, ich fasse das extra hölzern zusammen, wir plädieren nicht dafür, dass die Lokomotive schneller rollt, sondern wir plädieren für die Unterbrechung, für den Stopp, für das Anhalten im Sinne von Walter Benjamin. Dann ist es keine sehr wirkmächtige Position, aber eine Position, die man jetzt irgendwie nicht so schnell als historischen Pessimismus abtun soll. Zum Schluss, dieses Wort, was ja auch von Benjamin ist, aber am Schluss vom eindimensionalen Menschen steht, nur um der Hoffnungswillen, nee, entschuldige, ich fange nochmal an, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Okay. Ich finde das ein unglaublich kluges Wort, dass man eben nicht nachlässt, oder solange man die Kraft hat, weiter rummacht, dass man aber nicht so tut, als hätte man große Potenziale und dass man weiß, dass andere so tief in der Hoffnungslosigkeit stecken und manchmal auch durch ihre Verweigerung schwerster Tortur und sogar Tod ausgesetzt sind, dass man durch seine negatorische Haltung so etwas, das ist jetzt wieder ein moralischer Begriff, gebe ich ja zu, so etwas versucht, wie denen die Treue zu halten.
Okay, finde ich ein ganz tolles Schlusswort.
Ja, ich auch.